Diese Folge wird präsentiert von euch, den Hörern und Hörerinnen, richtig gehört. Vielen, vielen Dank für die Unterstützung auf Patreon. Das ist ein privates Projekt und bisher fast werbefrei. Und damit es auch noch lange so bleibt, unterstützt uns doch bitte auf unserer Crowdfunding-Aktion patreon.com/insertmoin, falls ihr eben noch nicht dazugehört. Jeder Beitrag hilft und trägt dazu bei, dass dieses Projekt noch lange, lange weiterläuft. Vielen, vielen lieben Dank an die über 350 Patreons, die bis jetzt uns so tatkräftig unterstützen. Und vielleicht werden es ja noch ein paar mehr. Aber jetzt erstmal viel Spaß mit der Folge. Wunderschönen guten Morgen. Ihr hört Need for Speed, wollte ich was sagen. Ihr hört Insert Moin. Ich bin der Manu. Es geht heute um Need for Speed, aber erstmal zu unserem Gast. Erstmal herzlichen guten Morgen. Ja, heute geht alles schief. Sehr geehrter Herr Bohn Elias. Guten Morgen, Alexander.
Hi, wunderschönen guten Abend. Vielen Dank für die Einladung.
Ich nenne dich einfach Alex. Du bist Alex von Eurogamer und bei mir zu Gast nicht zum ersten Mal. Du warst dreimal schon da, gell?
Ja. Ist jetzt, glaube ich, das dritte Mal, ja.
Was für ein verkorkster Anfang, Micha. Fang du doch nochmal an.
Oh Gott.
Hallo, Micha.
Hallo, grüß dich, guten Morgen. Siehst du, das klappt doch.
Aber das ungefähr, es passt ganz gut zu dem Spiel, über das wir heute reden. Spoiler, Spoiler. Wir wollen heute über das neue, rebootete Need for Speed reden. Need for Speed hat ja ein bisschen eine kleine Pause eingelegt nach Rivals. Da hat EA gesagt, wir ruhen die Serie mal ein Jahr aus und schauen mal, was wir irgendwie grundlegend Neues machen können mit diesem Spiel. Und deswegen heißt das neue Need for Speed auch einfach nur noch Need for Speed, ohne irgendwelche Beinamen, wie das allererste, Alex.
Ja, ich habe eigentlich das The davor vermisst, was ja eigentlich vor jedem Reboot stehen muss. Aber ja, es ist ein angeblicher Neustart, der im Grunde jetzt ein bisschen seltsam anmutet, weil so viel ist eigentlich gar nicht anders, wenn man sich das auf dem Papier mal so anschaut.
Nee, und dafür ist es, finde ich, auch nicht so arg wie das allererste Need for Speed, sondern es erinnert eigentlich viel stärker an Need for Speed Underground, Micha.
Ja.
Für mich ist das neue Need for Speed irgendwie Underground 3, ehrlich gesagt.
Ja, es mischt halt Need for Speed Carbon mit Underground 2 und geht auf jeden Fall in diese Richtung. Und hat jetzt überhaupt gar nichts mit dem mit diesen ganzen Most Wanted Dingern zu tun. Also es gibt zwar eine Polizei, die dich ab und zu mal verfolgt, aber das geht. Es gibt ja bei Need for Speed immer so diese zwei Schienen, die Hauptschienen, sag ich mal. Also immer diese Verfolgungsjagdgeschichten, die so über Highways führen, meistens amerikanische Highways und sowas. Most Wanted wurde ja sehr oft neu aufgelegt. Und dann gibt es meistens immer so diese andere Tuning-Schiene und so ganz wenige Abkopplungen davon. So Pro, ich glaube, Shift war so eine der größten Ausnahmen. Und dann gab es noch Pro Street, was aber auch schon eigentlich Tuning war, nur halt auf so großen, weiten Wüstenstrecken. Und eigentlich so Need for Speed, also viele sind ja auch mit Underground erstmal so mit der Serie bekannt gemacht worden, weil der Film kam, das Spiel kam damals relativ kurz nach dem ersten Fast and Furious Film, glaube ich. Also ich denke, dass der Kinofilm, der große Erfolg des Kinofilms auch mitverantwortlich dafür war, dass es halt ein Need for Speed Underground damals gab.
Hm. Jetzt wundert mich das aber so ein bisschen in der Rückblende, dass es so arg Underground 3 geworden ist eigentlich, weil so auf der Gamescom und bei den Präsentationen, die wir im Vorfeld hatten und in den Trailern und so von der ganzen Ausrichtung will das Spiel ja eigentlich alle Stile, die Need for Speed mal hatte, irgendwie miteinander vereinen. Also du kannst ja im Spiel selber relativ frei wählen, welche Schiene quasi deiner Karriere, deiner Underground-Karriere du gehen möchtest. Also da gibt's eben die Speed-Karriere, wo es halt viel um Schnellfahren geht. Da gibt's irgendwie die Drift-Karriere sozusagen. Es gibt die Styling- und Tuning-Karriere. Und es gibt ja so diese verschiedenen Ikonen, die dann auch im Spiel sind. Also bekannte Namen wie Ken Block oder so, denen man dann nacheifern möchte. Und deswegen bin ich eigentlich in das Spiel reingegangen und habe gedacht, ja, okay, dieses ganze Tuning-Zeug und so, bin jetzt nicht so der Riesenfan von Autotunes, aber dieses Arcade-Racing-Feeling von Need for Speed und mit schnellen Autos irgendwo langbrettert und schön arcadig rumschlittern, das mag ich eigentlich sehr gerne. Deswegen habe ich mich sehr drauf gefreut. Aber dass es so Tuning-lasting ist, hätte ich nicht erwartet, Alex.
Ja, wobei ich persönlich muss sagen, dass ich den Aspekt eigentlich ziemlich gelungen fand. Also im Grunde ist es nämlich so, dass ich persönlich habe mit dem ersten Auto, das ich gewählt habe, das war, glaube ich, der Subaru BRZ, den habe ich bis zum Ende fast gefahren. Also und ich habe einfach so lange an den Dingen rumgeschraubt und das war dann wirklich meiner. Also ich habe mich sehr mit dem Fahrzeug identifiziert und mit jedem hässlichen Metallstreifen, den ich darüber gezogen habe. Und also das fand ich wirklich sehr, sehr, sehr gelungen. Und zudem finde ich auch so ganz viel muss man über Tuning eigentlich auch nicht wissen. Also es reicht dann ja, dass
aber mehr als bei den bei Rivals oder so.
Mehr als bei den anderen.
Aber eigentlich muss man gar nichts wissen. Also es
im Grunde reicht es, ist nicht das beste Teil immer zu kaufen. Ja,
richtig, richtig. Also das ist so wie bei Rollenspielen, mehr Punkte,
mehr besser. Schwert, genau.
Genau. Ich habe von Autotuning auch null Plan und trotzdem kommst du da super mit zurecht. Alles, was teurer ist, ist in der Regel gut.
Ja.
Und das ist nach und sicher eigentlich, weil es gibt dann, du kannst dann nochmal separat das Handling des Wagens bestimmen, ob das mehr drifty oder mehr speedy sein soll, also mehr Grip haben soll. Und da gibt's ein super, also du kannst es, da gibt's auch nochmal Abstufungen. Es gibt irgendwie 4 Regler für, setzen Sie hier einen technischen Begriff ein, oder halt den Gesamtregler, wo du halt diese beiden Richtungen bestimmen kannst und du kannst eigentlich, also selbst wenn du null Plan hast, kannst du es immer noch so einstellen, dass du damit zurechtkommst. Also ich
eigentlich. Wobei So ganz intuitiv fand ich dann so ein paar Sachen nicht, weil also das Handling ist schon relativ ausgereift, muss man sagen. Also es ist einerseits sehr vereinfacht, also was so das also das Simulationsmodell, wollte ich eigentlich sagen, ist ziemlich ausgereift, während das Handling eigentlich ziemlich simpel ist. Das Ding ist, dass es schon hilft zu wissen, welches Auto jetzt irgendwie einen Frontantrieb hat und welches einen Heckantrieb hat. Das sagt einem das Spiel aber eigentlich nicht. Oder ich habe es nicht gefunden. Aber man merkt schon einen Unterschied, ob man jetzt einen Golf fährt mit 400 PS oder diesen Subaru mit dem Heckantrieb, weil das sich ziemlich auf das Driftverhalten auswirkt. Und
Auch so, wie man mit Gas und Bremse arbeitet, das hat ja auch total
genau, ja. Ja, und was mich halt so von Anfang an so ein bisschen gestört hat, ist, und ich weiß, in der Theorie stimmt es eigentlich, dass ein Heckantrieb dazu neigt, zu übersteuern, also von selber so ein bisschen ins Schlittern zu geraten und die Nase in die Kurven, also in die Kurvenbeuge reinzusenken, aber in jedem anderen Rennspiel, auch den ganzen anderen Need for Speeds vorher eingeschlossen, war es halt so, dass du bremst, dass du Gas gibst, das Auto einlenkst, also in der Kurve, und dann kurz die Bremse antippst, um den Drift einzuleiten. Und das ist hier mit den Heckantrieblern zum Beispiel gar nicht der Fall. Also beziehungsweise es funktioniert so auch, nachdem man diesen Driftassistenten, der total hirnrissig ist, in den Tuning-Optionen abgestellt hat, weil der verhindert wirklich, dass man kontrolliert oder dass man gut driften kann, finde ich persönlich.
Naja, es ist halt ein bisschen gewöhnungsbedürftig. Also mit der Handbremse kannst du schon immer bewusst driften, aber so dieses Geübte, was du meinst, das passiert eigentlich von automatisch, gell?
Ja. Genau, das passiert ab einer gewissen Einlenkung von automatisch, ohne die Bremse überhaupt anzurühren. Und das fand ich sowas von befremdlich. Und eigentlich, sobald man wenn der Driftassistent zugeschaltet ist, sobald man die Bremse nur antippt, zog sich das Auto fast wieder ein bisschen mehr in die Spur. Und das war eigentlich das Gegenteil von dem, was einem die letzten Need for Speeds, die halt unter Criterion Regie noch entstanden, eigentlich beigebracht haben oder was man auch von Burnout kennt.
Ja, das stimmt. Das muss ich auch beipflichten. Also ich fand auch am Anfang so vom Handling des Wagens und auch so, wie die gesamte Physik reagiert und wie die Eigenheiten des Wagens funktionieren, war ein bisschen, man muss erstmal reinkommen. Also es hat total, bei mir wirklich, bei mir hat es echt so, ich würde schon sagen, 2-3 Stunden gedauert, bis ich so den Dreh, wirklich den Dreh raus hatte.
Den Drifter.
Den Drifter, ja wirklich. Ja. Weil ich habe am Anfang ganz konsequent immer nur so die Sprintrennen gefahren und das war alles cool und so, aber dann kamen so die ersten Rennen, wo es wirklich ums Sky ging, so Gymkhana-Rennen zum Beispiel oder so. Und dann habe ich gemerkt, oh shit, so richtig begriffen hast du das noch nicht so richtig. Und das hat dann wirklich eine Weile gebraucht, bis ich diese Rennen gepackt habe. Wenn man dann einmal kapiert hat, wie das funktioniert, wie wenn man Gas geben muss und vor allen Dingen, wie weit man auch den Bumper durchdrücken muss vom PS4-Pad, also ich glaube, auf der Xbox ist es auch so, das hat ja auch tatsächlich Einfluss auf das Fahrverhalten. Und es ist irgendwie, es ist einfach, also man kann es wirklich jedem in die Hand drücken und jeder kann sofort fahren, weil du jetzt nicht total die komplizierte Simulation vor, das ist schon insgesamt erkältig, aber diese Abstufungen da drin sind eigentlich sogar relativ überraschend. Also so sehr, dass ich habe irgendwie, also da pflichte ich euch bei, gerade so Criterion war das so, du gehst in die Kurve, drückst die Handbremse und sofort steht der Wagen in einer super stylischen Kurve in die Ecke. Und da ist Sliden wirklich sehr einfach. Und hier ist das wirklich so, ein bisschen zu viel von etwas, ein bisschen zu wenig von etwas und du hast sofort verkackt sozusagen in der Kurve. Und
da kann ich...
Was mich ganz kurz, was mich nervt nur an diesen Tuning-Geschichten, dass man jedes Mal dafür in die Garage muss. man wechselt ja sehr beliebig zwischen Speed Racing und Style Racing und Drift Racing und ich war echt sehr verwöhnt von The Crew zum Beispiel, um jetzt mal ein Spiel außerhalb der Need for Speed Serie zu nennen oder eben auch die ganzen anderen Rennspiele. Wenn man einfach, gerade bei The Crew kannst du on the fly dein Auto wechseln, kannst irgendwie Sachen umändern, du kannst ja die Teile sogar während des Fahrens einbauen, die du bekommst, und das fand ich sehr komfortabel. Und hier musst du ewig immer laden, um in die Garage zu kommen, musst dann wirklich ins Auto wechseln, musst auch das andere Auto auswählen und dann wieder die Garage verlassen, dich dann wieder teleportieren über die Minimap zum eigentlichen Rennen und dort dann nochmal erst das Rennen starten, um dann wieder reinzukommen. Also das ganze Menü-Handling mit den Autos, dafür, dass man eben so viel verschiedene Stile hat, fand ich viel zu umständlich. Ich habe mich dann meistens konzentriert und habe halt dann irgendwie nur Racing Strecken gefahren, und wenn ich dann irgendwie Driftrennen hatte, gerade in den höheren Schwierigkeitsgraden ab Medium und Hard, muss man dann auch schon wirklich ein Auto dahin tunen stellenweise, um gewisse Strecken überhaupt meistern zu können, und das fand ich dann irgendwie arg umständlich.
Was der Michael gerade noch gesagt hat, also da gebe ich dir erstmal recht, Manuel, aber was Michael gesagt hat, da kann ich nicht so ganz d'accord gehen mit dem, das Spiel hat definitiv Tiefen, also auch das die Simulation des Fahrwerks und so, man kann ja sogar später das Differential einstellen und alles. Ja. Das hat Tiefen, aber ich finde, das Handling spiegelt das nicht so ganz wider, weil ich habe ein Auto, das war so ungefähr zur Hälfte Richtung extrem, also auf dieser Skala von Drift bis Grip, die man verstellen kann. Ich habe das alles von Hand justiert, jeden einzelnen Wert, aber am Ende war es dann irgendwie so zur Hälfte bis zum Anschlag ungefähr. Also 50% Richtung Drift, sagen wir mal. Und dabei ist dann ein Auto dabei rausgekommen, bei dem ich eigentlich wirklich alles nur, wenn es jetzt nicht gerade Haarnadelkurven waren, das meiste mit Vollgas und nur dem linken Stick machen konnte, weil das schon reichte zum Driften. Und das Problem ist, dass es richtig anspruchsvoll ist, ist, weil man es richtig machen möchte, weil man eben anbremsen möchte, weil man vielleicht ab und zu auch mal die Handbremse benutzen will. Aber das sollte man am besten gar nicht machen. Ja. Das finde ich halt ein bisschen, ich finde es nicht intuitiv und
aber nicht konsequent dann in der Art und Weise, finde ich. Also genau. Es gaukelt einem so eine Tuning-Expertentum vor und fährt sich aber nicht so. Da bin ich ganz
bei dir. Das finde ich aber gar nicht so schlimm. Also es hat ja immer noch so einen sehr arcadigen Flair. Also ich habe da schon gedacht, dass die eigentlich eher so in Richtung, Need for Speed war ja noch nie so richtig Simulation. Nee, also selbst Shift. Shift war nicht mal Simulation. Wer Shift mal gespielt hat, der weiß, der explodiert alles. Aber hier bei Underground war das ja auch schon so, dass die zwar auch diese ganzen Teile irgendwie hast, aber das ist am Ende, also es hat alles Auswirkungen auf dein Fahrverhalten und es ist hier auch tatsächlich anders, aber ich glaube, ich finde die Entscheidung schon ganz richtig. Es fühlt sich nur tatsächlich anders an. Also wenn man es, ich gebe euch da recht, wenn man aus 20, wie viel gibt's? 20, 10, 20 Need for Speed Spiele vorher gespielt hat, dann denkt man da schon so, oh, das ist anders. Das ist nicht unbedingt schlechter, sondern einfach nur so, okay, das ist dafür, dass es jetzt Need for Speed heißt, habe ich doch ein bisschen was anderes erwartet. Aber am Ende.
Ich muss auch.
Ja, Entschuldige. Dann rede ich.
Bevor das jetzt so rüberkommt, als würde ich das Fahrverhalten hassen, also das ist definitiv nicht so. Also das ist einer der Teile dieses Spiels, mit dem ich kein Problem habe. Mhm. Ich wollte es nur gesagt haben, dass ich es ein bisschen seltsam und gewöhnungsbedürftig und nicht unbedingt intuitiv fand. Also nur for the record. Ja. Also,
Die Rennen machen auch Spaß, finde ich. Und das ist auch das, was Spaß macht an dem Spiel. Also durch die Nacht in dieser Stadt zu rasen und um die Kurven zu sliden, das macht einfach, was Need for Speed halt einfach gut kann, so diese Atmosphäre rüberzubringen. Und diese Proll-Atmosphäre, diese unabhängig von dieser Proll-Atmosphäre. Also ich bin echt, diese Underground-Teile mag ich am wenigsten von allen Need for Speed-Spielen und dennoch hatte ich hier meinen Spaß. Aber was ich ganz, ganz schlimm finde an den Rennen, ist einfach, das wirkt so diese Gummiband-KI, ja, das ist der größte Kritikpunkt eigentlich, den ich habe. Und ich bin sonst kein Feind von Gummiband-KI. Also ich finde, sowas wie Mario Kart macht nur Spaß oder auch ältere Need for Speed-Teile. Es gibt ganz viele Beispiele, wo dieses Schummeln der KI einfach zu Arcade-Racern dazugehört, um spannende Rennen zu liefern. Aber es ist halt immer ein schmaler Grat zwischen es macht das Rennen spannend und ich fühle mich total beschissen. Ja? Also beschissen im eigentlichen Wortsinne, nämlich ich kann so gut fahren, wie ich will, es ändert eigentlich eh nichts. Ja. Und das ist bei diesem Spiel so extrem, wie es mir noch nie aufgefallen ist.
Ja, das ist, ja, es ist wundervoll, wenn man als Führender mit einem perfekten Slide um die Kurve kommt, sich mit einem Boost, also mit einem Nitro, den Nitro voll durchdrückt, sich aus der Kurve rausziehen lässt bei Höchstgeschwindigkeit und man überholt wird von außen. Also es ist wirklich teilweise unerklärlich. So. Also ich muss sagen, ich habe nicht so oft Probleme damit gehabt, aber ich hatte einige Situationen, wo ich wirklich gedacht habe, es kann, die KI will jetzt einfach nur gewinnen. Also ich darf jetzt dieses Rennen nicht gewinnen. Also
das ist komisch.
Wenn man auf gerader Strecke nach einer gut genommenen Kurve mit vollem Boost, Nitro und Vollgas noch überholt wird, das kann einfach nicht sein.
Das ist seltsam, da habe ich ganz andere Erfahrungen gemacht, weil ich finde sogar, dass das Spiel bis so Level 30 ungefähr
ist. Das ist also so einfach, ja.
Es ist ja tatsächlich so einfach.
Der ist wirklich sehr, sehr einfach und dann wird es irgendwann interessant. Mhm. Und ich hatte dieses Phänomen. Ich habe viele Rennen dann natürlich dann nochmal neu angefangen, weil ich dann jetzt unbedingt gewinnen wollte und die spielen sich immer anders.
Also das Ding ist, also dafür wird dann die KI vielleicht die nächste Kurve versauen und du überholst sie wieder. Aber es gibt halt diese Situationen, wo du wirklich in Situationen überholt wirst, wo du denkst, das kann jetzt eigentlich nicht sein. Wie kommt der an mir vorbei? Es ist einfach nur so, dass die KI das Spiel nochmal spannend machen will, bevor es dann auf die Zielgerade einläuft. Und also nicht, dass man jetzt besonders häufig deswegen verlieren würde oder so, aber es gibt halt einfach Momente, wo man denkt, nee.
Ja, und wie ihr gesagt habt, bis Level 30, also man levelt ja die ganze Zeit, egal, für alles, was du machst, bekommst du eben diese Erfahrungspunkte, dann steigst du im Level auf, bekommst neue Teile freigeschaltet, so dieses klassische Aufleveln. Die Rennen sind halt unterteilt in Easy, Medium und Hard und spätere Rennen schaltest du halt durch die Karriere frei, durch die Progression der Kampagne sozusagen. Jeder Charakter in dem Spiel hat so eine Serie an Rennen und dann brauchst du eben auch einen gewissen Level. Und wie du schon gesagt hast, bis Level 30, also das sind locker 5-6 Spielstunden, würde ich jetzt mal sagen, ist es viel zu einfach, wenn man schon mal irgendeinen Arcade Racer gespielt hat. Man rennt, gerade wenn man sich ein paar Teile kauft für die Autos und die aufrüstet, dann haut man da irgendwie mit 500 PS hauste bei den Easy-Rennen halt einfach alles weg. So, ja? Das macht dann auch wieder keinen Spaß. Und stellenweise ist es sogar so, wenn du eine Karriere levelst, also ich habe dann den Speed-Karrierepfad als erstes gemacht, bin jetzt Speed-Ikone. man wird am Ende dann eben die Ikone da in dem Bereich. Und dann habe ich jetzt halt so ein völlig aufgemotztes Teil mit ungelogen 550 PS oder so und rast dann mit 350 vom Start weg. Und aber das Problem ist, dass du dann bei manchen anderen Karrieren wieder viel zu schnell bist. Also es gibt dann zum Beispiel so coole Ideen, wie dass du gemeinsam in einem Drift-Train, nennen die das, dann gleichzeitig um die Kurve schlittern musst. Dann musst du wieder umständlich in die Garage, weil dein Auto viel zu schnell ist für diese Karriere.
Aber dazu habe ich mal eine Frage, weil ich habe die alle gleichmäßig gespielt, deswegen war dann wahrscheinlich bei mir der Schwierigkeitsgrad oder die Verteilung anders, weil ich habe das Gefühl, dass die schicken schon vergleichbare Autos mit dir ins Rennen. Also es ist nicht so, dass die immer die gleichen, also dass du da mit einem 600 PS Fahrzeug irgendwo antreten kannst, wo ich dann glaub, nur 200 PS.
Das
skaliert schon so ein bisschen mit, oder?
Ja, doch, auf jeden Fall. Weil ich habe das so gemacht, also ich habe immer so eine spezielle Taktik bei solchen Spielen. Ich kaufe mal ein ganz passables Auto, rüste das total auf, fahre damit alle Rennen, bis ich das teuerste Auto kaufen kann. Und das habe ich ja auch gemacht. Ich habe mir dann irgendwann einen Ferrari gekauft und dachte, ich fahre jetzt allen davon, vom Wegen. Also dann hattest du im Rennen natürlich auch vergleichbare, also McLaren und so, relativ ähnliche Sportwagen. Und das Spiel gleicht sich da schon an.
Bei den Rennen, ja, genau. Bei den Zeitrennen natürlich nicht. Da musst du halt einfach eine gewisse Zeit schlagen. Aber das ist ja auch logisch. Das ist ja dann auch einfach easy. Das passt ja. Was ich jetzt meinte, sind diese Teamrennen sozusagen. Also da ist dann zum Beispiel die Aufgabe, fahre mit Robin und erreiche gleichzeitig im zusammen beim Driften 30.000 Teampunkte oder so. Und das funktioniert mit einem schnellen Auto nicht.
Ja,
da musst du dann
aber die anderen haben auch schon wieder schnelle wechseln. Autos, ja?
Nur es ist einfach nee, nur das die, Problem. Nee, die fährt dann mit ihrer alten Mühle aus dem Easy-Karrierepfad. Aber das ist vielleicht an der bestimmten Stelle jetzt, weil sie halt einfach.
Meinst du diese Drift-Trains?
Genau.
Die Drift-Trains, die sind doch eins der geilsten Sachen.
Das wollte ich nämlich sagen.
Du musst halt immer so in dieser Formation fahren. Das ist richtig geil. Ja. Also die Idee hinter Drift-Train ist, wie der Name vermuten lässt, und das gibt's tatsächlich. Nachgeschlagen. Also es ist eine Disziplin, wo du in der Formation Formation fahren musst, meistens halt zu dritt. Und du musst immer in einem bestimmten Pulk bleiben und bekommst die Punkte nur, wenn du dich in diesem Pulk bewegst. Also wenn du zu weit nach vorne fährst und wenn du zu weit hinten zurückbleibst, dann kannst du so viel driften, bis du grün wirst. Du kriegst halt keine Punkte dafür.
Das ist total geil.
Ja. Das ist so geil. Also natürlich, klar, du musst natürlich auch darauf achten, dass du da nicht einfach davon fährst. Das heißt, man muss immer ein bisschen abbremsen und so. Aber ich finde, gerade durch dieses Fahrverhalten, dass wir jetzt vorhin so beschrieben haben, dass man da auch relativ diffizil arbeiten kann, funktioniert das total gut. Also ich fand, das waren mitunter meine Lieblingsevents in diesem ganzen Spiel.
Ja, ich wollte nur sagen, dass man eben diese Karriere ist nicht darauf ausgelegt. Du musst dann wirklich spezielle Autos zu den speziellen Events
haben, aber das passt ja auch. Ja. Du hast eine Garage mit irgendwie vier Plätzen oder so und da kannst du dir ja die Autos entsprechend zurechtlegen. Das ist ja das geringste Problem eigentlich.
Das ist aber auch eine der einzigen innovativen Ideen an dem Spiel. Die andere innovative Idee als Rennmodus fand ich die, es gibt Torque-Rennen. Das heißt, es gewinnt nicht automatisch der als erster im Ziel ist, sondern der mit den meisten Style-Punkten, also sprich durch Driften, enges Vorbeifahren und so weiter. Da gibt's ja so Multiplikatoren. Wenn Cops noch dazukommen, kriegst du auch nochmal einen Multiplikator und so weiter. Darauf habe ich mich am meisten gefreut. Und das macht auch Spaß. Du kriegst nämlich einen höheren Multiplikator, wenn du der Erste in dem Pulk bist, der vorne dran fährt. Hast du einen Zweifachbonus für alle Styles. Das fand ich und hinten dran am wenigsten. Also das fand ich einen richtig coolen Modus, weil du dann trotzdem nicht als Erster im Ziel sein musst. Das war echt cool. Ja. Davon gibt's aber insgesamt, finde ich, viel zu wenig von solchen Ideen, weil der Polizeimodus zum Beispiel, den haben sie völlig verbockt.
Völlig, weil der also.
Also die Ganoven-Karriere sozusagen.
Ja. Ja, also da bin ich unglaublich enttäuscht, gerade weil ich glaube, ich bin einer der wenigen, der Rivals sehr, sehr gut fand, weil es halt diese Verfolgungsjagden, die man aus Most Wanted kannte, einfach so zelebriert hat und die waren einfach so wahnsinnig genial und aufregend. Und hier ist es erstmal, sind es total wenige Polizisten, die da sind und dann
zwei insgesamt, glaube ich.
Und dann, genau, und dann sitzt du da mit deinem Subaru mit, also ich glaube, meiner hat schon über 700 PS. Ja. Und du drückst wirklich 3 Sekunden aufs Gaspedal und dann sind die weg hinter dir. Und da kommt schon der Cooldown-Timer, ploppt dann auf und sagt dir, wenn du jetzt noch 10 Sekunden weiter aus der Sicht bleibst, hast du quasi die Polizei abgeschüttelt. Und was mir auch aufgefallen ist, ist, dass die Polizei einfach nicht umdrehen kann. Also wenn man einfach denen entgegenfährt, ist es teilweise die bessere Variante, denen zu entkommen. So, also wenn sie sich mal an dir verbeißen, dank Gummiband und du kommst nicht weg, egal wie schnell du fährst, weil die mit ihrem Ford Crown Victoria genauso schnell sind wie mit wie dein Supersportwagen, diese Szenen gibt's manchmal auch. Dann kannst du sie nicht abschütteln. Dann drehst du um und fährst denen entgegen und hinter den ungelogen, hinter der nächsten Kurve bist du die los.
Ja, die KI ist total. Also du kannst die unheimlich schnell abhängen und vor allen Dingen ist es ja auch mit den ersten Wagen auch schon relativ einfach, ne? Also man würde ja annehmen, dass man, wenn man vielleicht später die hochgerüsteten Superkarren hat, dass man dann halt gerade die beste Schnitte hat und dass es deswegen so einfach ist. Aber nein, selbst zu Beginn kannst du mit ein paar Haken schlagen, kannst du die total leicht austricksen. Und es gibt ja auch Straßensperren, aber auch die sind ein Witz. Also du bleibst dann mal ganz kurz irgendwie stehen. Und
du bist eigentlich auch unzerstörbar.
Das Ding ist, das Auto ist nämlich unzerstörbar, es sei denn, du fährst über einen Nagelteppich. Ja. Und bis die zum Einsatz kommen, das ist ja lustig, weil einige der ersten, ich weiß gar nicht, wie die Karriere heißt, also diese
Outlaw. Diese 3-Fragezeichen-Karriere, Outlaw. Ja, genau. Ja. Darauf habe ich mich am meisten gefreut und ich kann die nicht spielen, weil man es gar nicht schafft, diese Missionen zu provozieren. Das ist ja der Gag an der
Sache. Erstmal suchst du ewig die Polizei und dann musst du wirklich stehen bleiben und die rammen und was weiß ich nicht alles und die umdrehen, damit du sie nicht zufällig abhängst. Und also du musst es wirklich drauf anlegen, bis überhaupt mal irgendjemand auf die Idee kommt, eine Straßensperre aufzustellen. Und das ist einfach eine Riesenenttäuschung, weil das gerade das ist, was die letzten drei Need for Speed-Spiele einfach so unglaublich den Spaß gebracht hat. Also diese Szenen schon in Most Wanted auf der Xbox 360 und ich glaube PS3. Wo du dann einfach in der Kurve an einem Canyon entlang, so in so einer, keine Ahnung, 90-Grad-Kurve slidest du lang und im Slide rammst du im Polizeiwagen die Klippe runter und der macht eine Rolle und also sowas passiert einfach nicht.
Und vor allem, das hätte so geil werden hier können. Also Hot Pursuit ist mein Lieblingsteil, also alle Teile aus diesem Projekt quasi. Und ich habe mich echt drauf gefreut, weil in der Gen-Kom-Präsentation hat er noch so gesagt, man wird ja jederzeit alles für alles Punkte kriegen. Das heißt, auch wenn du ein Speedrennen fährst, kann es passieren, da du always on bist und alle irgendwie gleichzeitig auf dieser Stadtkarte sind. Und es kann passieren, du fährst ein Style-Rennen, kriegst Punkte, weil du schön driftest gleichzeitig mit deinem Mitspieler, also kriegst du noch Drift-Train-Bonus. Du fährst knapp an einem Auto vorbei, dann kriegst du dafür den vierten Bonus, also Vierfach-Multiplikator. Und dann sieht dich noch die Polizei und fährt dir im Speedrennen quasi hinterher. Ja?
Ja.
Sodass du alle fünf Faktoren dieses Spiels, dieser Ikonen, in einem Rennen erleben kannst. Aber wie oft ist euch das passiert? Nie. Die Polizei spielt einfach so gut wie keine Rolle. Und ich verstehe das nicht, warum dieses Element in diesem Spiel so genervt quasi ist. Die kommen einfach nicht vor. Ich habe vorhin nochmal versucht, diese Missionskette weiter zu treiben. Ich habe eine Viertelstunde überhaupt erstmal eine Polizei suchen müssen.
Ja.
Und dann war das wie so eine Slapstick-Komödie. Ich bin wirklich im Schlangentempo, habe ich wie so bei Diablo, habe ich so versucht, wie so eine Drachenschnur die Polizei hinter mir herzuziehen, damit die endlich mal auf mich aufmerksam wird, dass ich diesen dritten Stern kriege, damit überhaupt diese Straßensperren kommen. Das war, du kannst diese Missionen ja nicht direkt auswählen, sondern du musst sie quasi provozieren. Und von der Idee her finde ich diese eigentlich geil, aber es funktioniert in diesem Spiel nicht. Und ich verstehe nicht, weil Das ist ja keine Neuerung für die Need for Speed Serie, diese Polizeikopf-Verfolgungsgeschichte, die gehören ja zur DNA quasi dazu,
ja,
dieser Serie. Deswegen verstehe ich nicht, warum die hier so komplett verbockt ist.
Und du hast ja, das Ding ist, das spielt ja, gut, dass du das sagst, mit den, der Multiplayer-Faktor spielt ja eigentlich auch so gut wie gar keine Rolle. Es sei denn, du hast halt wirklich fünf Leute auf der Freundesliste, die auch das Spiel haben und die sich dann mit dir zu einer Crew zusammentun. Ja. Aber im Moment ist es einfach nur, also du hast erstmal diesen Online-Zwang, ohne Internetverbindung kannst du das Spiel nicht beginnen.
Das ist
komplett absurd, weil ohne Freunde mit demselben Spiel hast du nur wildfremde Leute, die auf derselben Karte rumfahren. Also ich habe es ja vor dem Launch gespielt zu Testzwecken. Deswegen kann ich nicht sagen, wie es jetzt gerade ist, aber das waren bei mir maximal fünf meistens. Mhm. Und die haben nichts weiter gemacht, als zu stören, weil sie ihr Rennen fahren und mir entgegenkommen, zum Beispiel auf einer Sequenz und mich deswegen wegkegeln. So.
Genau, man kann quasi live zuschauen, wie einer in Rennen fährt und kann sie wirklich aktiv stören. Oder du kannst dich aber nicht so einfach einklinken. Also das Einzige, was man machen kann, auch nicht wie bei The Crew. Bei The Crew hast du ja quasi immer die Leute, die bei dir auf dem Server sind, kannst du einladen. Oder bei Burnout Paradise oder so, weil das ist ja auch so geil. Möglich. Das geht hier nicht. Du kannst nur zu den Leuten hinfahren und sagen, hier, blink, blink, willst du ein Rennen gegen mich fahren?
Und das hast du so, funktionierte bei mir nicht immer.
Ja, das geht schon, aber das macht auch keinen Spaß. Also da hast du halt ein Rennen und dann kriegst du ein paar Style-Punkte und gut ist. Ja. Das ist irgendwie blöd.
Ja,
und so dafür eine Online-Verbindung zu erzwingen, völlig verschenktes Potenzial an der Stelle. Da war Rivals auch viel besser. Und vor allem, was mir an Rivals so gut gefallen hat, das hast du gerade gar nicht gesagt, war ja dieses Risiko, dass man immer abwägen musste, wie lang zögere ich dieses Spiel denn raus, um diese Punkte einzusammeln. Das hätte hier auch gut reingepasst, aber sowas fehlt völlig. Du sammelst einfach sinnlos Punkte und hast dann halt irgendwann deinen nächsten Level erreicht.
Das wäre jetzt auch was gewesen, wo man zum Beispiel dann ganzen Leute, wo man den Online-Zwang hätte wieder rechtfertigen können, dass vielleicht die Leute um diese Punkte konkurrieren. Wenn jetzt irgendwo das Wrack von deinem Auto liegen bleibt mit den ganzen Erfahrungspunkten, dass sich das jemand anders schnappt. Oder irgendwie solche Sachen einfach, dass man, also das Spiel regt zu keinem Zeitpunkt den Wettbewerb oder die Kommunikation mit wildfremden Leuten an. Du kannst sie auch nicht anfunken, das geht nicht. Und du kannst auch nicht serverweit oder instanzweit sagen, hier kommt mal zu diesem Event, lass uns zusammen dieses Event spielen. Das heißt, du lernst auch niemanden Neuen kennen und das ist einfach
Ja, und auch so geile Sachen wie durch diese Plakatwände zu hüpfen, wo dann Michas Kopf abgebildet ist. Ja? Sowas hat so viel zur Atmosphäre beigetragen. Das Einzige, was du jetzt hier siehst, Micha hat irgendwie 2 Minuten 15 gebraucht an der Strecke. Wenn du ihn schlägst, kriegst du nochmal 100 extra Bonuspünktchen dazu. So, fertig. Und vor allem, es wird ja auch so auf Pseudo-Multiplayer getrimmt. Also wenn du dann ein Rennen hast, sind ja auch sehr wenig Rennen eigentlich nur mit Gegnern. Ganz viel ist ja so Zeitrennen und alleine oder mit einer Person. Wenn du dann mal so Rennen hast, wo du irgendwie 8 Plätze hast, dann haben diese Autos, diese KI-Gegner, haben ja dann auch so bescheuerte Namen wie Harry Potter. Ist jetzt nicht erfunden. Ja. Da steht dann wirklich so Blödsinn aus einer Textdatei, werden dann so typische Usernamen Turbo B oder sowas eingeblendet. Mhm. Wie schön, also wenn wenigstens sowas wie die Driver-Geschichte aus Forza irgendwie vorhanden wäre, weißt du, dass das wenigstens die Namen aus, keine Ahnung, meiner Friends-List wären, und die irgendwie vielleicht die Zeiten davon genommen hätten, dann hätte das irgendwie einen Bezug dazu, aber so ist es komplett überflüssig.
Ja, oder einfach Leute, die dieses gleiche Event gerade spielen, einfach genau. Da in.
Ja.
Also, ja.
Ist der Micha noch da?
Ja, ich bin auch da, ja, ich warte auf den Einstieg. Also die größte Kritik, also ich finde auch, Always On ist total überflüssig. Was mir passiert ist, dass ich zweimal so mittendrin einfach rausgeflogen bin, weil ja, die Server irgendwie nicht, das finde ich richtig blöd. Und das ist eigentlich mein größter, also mir gefällt das Spiel insgesamt sehr gut, aber das ist der größte Kritikpunkt und ich verstehe es auch nicht, weil ihr habt das gerade gut erläutert. Es macht keinen Sinn, dass es online ist. Hat bei Crew auch keinen Sinn gemacht. Aber hier macht es noch viel weniger Sinn. Und was ich in dem Zusammenhang wirklich schade finde, ist, als ich so die Marketingkampagne von Need for Speed gesehen habe, von der neuen Version jetzt hier.
Warte, ganz kurz, ganz wichtiger Punkt. Ah. Red gleich weiter an der Stelle. Man kann nicht pausieren. Ist mir nämlich passiert. Ich habe ein Rennen zum 15. Mal gespielt, weil es sau schwer war. Und was passiert? Gerade als ich vorne lieg, es klingelt an der Tür, meine Kinder kommen.
Ja.
Pech. Einfach Pech für die Kinder.
Ja, genau.
Nee, du kannst nicht pausieren. Du kannst das Spiel auch nicht über den Home-Button der PS4 oder Xbox anhalten. Du kannst es nicht erzwingen. Das bleibt, du hast einfach Pech, wenn das Telefon klingelt, deine Bude abfackelt, die Nudeln fertig sind. Du kannst nicht auf Pause drücken, weil es always on ist. Völlig sinnlos. Gut, Entschuldigung, ja. Micha.
Wahrscheinlich ein
Marketingkampagne.
Ach so, da sah das nämlich ganz so aus, als wollten sie dieses Underground-Thema so von dem frühen 2000ern in das neue Jahrtausend halt, also in das neue Jahrzehnt überbringen, neues Jahrzehnt überbringen. Also so mit Twitter und Social Media und dem ganzen Zeug. Und es sind Spuren von dem Spiel da drin. Also man hat immer so Nachrichten von irgendwie fiktionalen Leuten, die irgendwelche Tweets versenden und so. Und ich dachte, geil, das ist eine wahnsinnige Idee, dass du so das Gefühl bekommst, okay, da gibt's diese Tuner-Szene. Und diese Tuner-Szene, die bestimmt besteht aus verschiedenen Personen und so weiter, die sind auch weiterhin bekannt. Und es gibt Zuschauer, die nachts wirklich rausgehen und auf der Suche nach solchen Leuten sind, die diese Rennen fahren. So. Und das kann ich mir durchaus vorstellen, so wie es heute halt aussehen würde. Und die würden natürlich die Leute filmen.
Die es bestimmt auch gibt, diese Szene.
Ja, genau. Nein, natürlich, klar, die gibt's ja. Aber ich meine halt auch, also die würden dann wirklich solche Sachen online stellen. Und dann gibt's natürlich die Rivalität mit der Polizei. Und das dann ganz so in diesen Kontext. Und nicht so ein Quatsch wie bei Fast and Furious, dass die Bankräuber oder so ein Quatsch machen, sondern wirklich eine Szene, die sich rein und darum dreht, dass es hier ums Rennfahren geht und so. Und ich finde, in der Geschichte wird das alles so, über die reden wir gleich bestimmt noch, aber da wird das, ist das schon so umrahmt? Ist es auch schon so umrahmt? Also die ist halt nicht groß im Sinne von, dass da ein mega fettes, dass da irgendwie der Weltuntergang verhindert werden muss oder so. Sie ist wirklich ganz klein, es dreht sich nur um diese eine Crew. Und ich habe gedacht, okay, das wäre geil, wenn man diese ganze Welt drumherum dann aber auch so entsprechend aufbaut. Und das ist, glaube ich, so mitunter mein größter Kritikpunkt daran, dass diese Welt so leer wirkt. Mhm. Also ich hätte mir zumindest gewünscht, also dass es nachts ist und dass nicht so viele Leute unterwegs ist, geschenkt.
Ja.
Ich finde sogar, dass es bei Rennen nicht besonders auffällt. Da wirft der Spieler sogar manchmal absichtlich noch so einen Typen auf der Gegenspur entgegen. Irgendwie, das ist alles sehr nett und wenn wir fair sind, früher bei Underground und so gab es auch nicht mehr. Aber da hast du halt irgendwie eine Stadt, wo wirklich dann auch nachts noch Leute unterwegs sein könnten. Die Straßen sind eine Spur zu leer gefegt. Und es wäre richtig geil gewesen, wenn man da wirklich mal am Rand so Leute, die dich ein bisschen beobachten vielleicht, die vielleicht mal ein Foto schießen oder so. Weil das ganze Marketing sah wirklich danach aus. Da haben sie wirklich Found-Footage-Material genommen. Ich hätte gern mehr davon gesehen.
Das kann ja diese Found-Footage kommt gar nicht rüber. Gell? Ja. Man hatte ja erst Angst, dass die Kameraperspektive die ganze Zeit rumeiert und wackelt. Dem ist ja das gar nicht so. Das
hätte ich ja geil gefunden, aber bin ich wahrscheinlich allein. Aber das ist halt so ein bisschen schade, das ist echt eine Chance verloren. Da sind so Spuren davon da. Man hat so manchmal ein bisschen das Gefühl, okay, das ist eine Szene, die da ist, aber deswegen verstehe ich dieses Online-Feature auch nicht irgendwie so, weil es wäre viel sinniger gewesen, hätte man das alles erfunden, als hätte man so getan, als würde es diese Szene geben, als würde es diese Online-Bindung nicht geben, aber wir tun mal so, als würde es dieses Netzwerk außen im Internet geben. Das hätte die Geschichte und die Welt auch viel, viel mehr bereichert und dann vielleicht auch ein bisschen mehr Lebendigkeit reingebracht. Weil im alten Underground, da gab es durchaus Menschen. Also immer wenn du ein Rennen geschaltet hast, dann waren immer Fans drumherum. Die haben dich dann angejubelt, die haben gesagt, so, ja geil. Das war dann wirklich wie bei Fast and Furious. Aber das fehlt halt so ein bisschen. Also die Menschen, die du siehst, sind halt die in den Filmsequenzen, aber darüber hinaus nicht. Und das spürt man irgendwie. Das ist ein bisschen
das schade. Einzige Übrigbleibsel ist, dass du im Hauptmenü Fotos anderer User liken kannst. Das ist das Einzige, was davon
übrig ist. Always On macht einfach da halt auch null Sinn. Und das verstehe ich auch überhaupt gar nicht, warum. Also das ist einfach nur eine lausige Entschuldigung für den Kopierschutz, denke ich, der dem Spiel ja sogar im Weg steht. Weil ich fahre dann Singleplayer rennen, wo nicht mal irgendwelche Mitspieler dabei sind. Und das Spiel schmeißt mich raus, wenn meine Verbindung mal steht. Und das ist hier, also wo ich lebe, da gibt's halt manchmal schon diesen ein oder anderen Internetausfall, weil ich im Altbau lebe und die Leitungen nicht so geil sind. Und das ist super ärgerlich.
Wenigstens so ein Notfallplan, dass das Spiel, keine Ahnung, dich weiterspielen lässt, wenn die Internetverbindung abreißt und einfach nur noch gegen Bots, weil es ist ganz unschön.
Muss man einfach so sagen. Apropos unschön, Alex. Yo, Bro.
Du bist doch komplett cray-cray.
Du bist doch cray-cray, Alter. Ey. Aber for sure, Junge. Also die Videos, die sind so dermaßen zum Fremdschämen. Das ganze Spiel hat ja so eine, ich habe es ja schon angedeutet, diese 5 Charaktere, die jeweils ihren Stil repräsentieren. Es sind okay Schauspieler, die sind irgendwie cool gecastet, das passt schon alles, das ist gut produziert. Die geben sich wirklich redlich Mühe, aber das ganze Ding ist so dermaßen fremdschämig. Aber auch nicht auf so einem B-Movie-Trash-Humor, als dass man es irgendwie feiern könnte. Micha, vielleicht bist du der anderer Meinung, aber das ist zu ernst gemeint und zu pseudo-witzig, als dass man es irgendwie mögen könnte, oder?
Also ich bin da tatsächlich ganz anderer Meinung. Also ich glaube nicht, dass die es ernst meinen. Das halte ich für relativ ausgeschlossen. Und ich muss ehrlich sagen, mir fällt es sehr viel einfacher für diese Tuner, Sympathie aufzubauen, als für die meisten anderen Massenmörder aus den ganzen AAA-Spielen.
Sympathisch sind die Kerle ja.
Ja, die reden halt so in so einer pseudo-coolen Yo, Bro, was geht, Alter, Sprache und man macht so diese Anrufe, kriegt man zwischendurch mal so Anrufe und die so, yo, was geht, Alter, was ist hier los? Und ich hab mich kaputt gelacht und fand das dann irgendwann total sympathisch, weil das ist ganz, also für mich ist das dann einfach eine nette Art, den Spieler mit solchen Figuren zu unterhalten. Und ich find's gut, dass es nicht diese aufgeblasene Handlung von einem, wie hieß das, Underground oder so hat, so du bist der Undercover-Agent und du musst
das tut dem Spiel gut.
Ja. Und das finde ich total, also mir gefällt das gerade deshalb gut, weil es so leicht ist. Es ist halt bescheuert. Und da auch nochmal ein kleiner Wink zu Fast and Furious. Also da mussten sie natürlich ein bisschen mehr aufbauen, um das als Film auch unterhaltsam zu machen. Aber ich bin der Meinung, dass solche Sachen dass sie dann auch noch Verbrechen begehen, außer dass die halt illegal Rennen fahren. Also sagen wir mal eine Bank ausrauben oder irgendwelche anderen Sachen machen. Ich finde, das passt dann auch nicht in so ein Spiel rein. Bei der Crew zum Beispiel, diese ganze Handlung,
die ist auch peinlich, ja.
Also da meinen sie es ja wirklich ernst. Man sitzt da und denkt, wirklich. Und bei Need for Speed habe ich immer, also ich persönlich spüre, das ist jetzt meine persönliche Meinung, aber ich sehe da dieses Augenzwinkern drin, gerade auch so, weil das so interessant gefilmt ist. Also die Filme sind ja immer aus dieser Ich-Perspektive, die reden also alle immer zur Kamera und da gibt's auch so Stellen, wo dein Charakter mal einen Kaffee trinkt. So. Und dann siehst du wirklich so
unscharf vor der Grund. Kaffee oder Monster Energy?
Die trinken nur Monster Energy die ganze Zeit.
Dosen, die immer genau mit dem Label in die Kamera gedreht sind. Jeder hält auch so die Dose so, dass bloß die Finger nicht auf diesem Symbol sind. Ich finde das
halt echt charmant. Oder so eine andere Stelle, da gibt's diese Robin und die frisst halt total viel, die ist nur am Essen und dann sucht sie eine Pizza und du gibst dir dann der Charakter gibt dir dann so eine Pizzaschachtel und so. Und dann auch so Sachen, du kommst in die Garage und dann wird das 3D-Modell von deinem Auto dann mit in diese Filmaufnahmen integriert. Das fand ich auch ziemlich cool und also ich finde das sympathisch. Das ist halt, klar, es ist doof, es ist super, es ist so prollig, dass selbst Leute, die aus der Szene kommen, sich wahrscheinlich sagen, ey, das ist einfach nur Parodie, das können die unmöglich ernst meinen. Aber ich finde es viel sympathischer als viele andere Geschichten, die ich so in Spielen gesehen habe.
Also ich stimme dir zu, dass es gut tut, dass es keine Verbrecherstory ist. Das sind wirklich einfach nur 5 unschuldige junge Menschen, die gerne erfolgreich sein wollen mit dem, was sie da lieben und machen.
Und sie wollen auch keinen Trouble mit den Cops.
Genau, sagen. Ja. Und genau. Die zahlen ja sogar ihre Tickets und so. Also es sind wirklich unschuldige, sympathische Persönchen, jeder so für sich, aber es ist auch einfach so dermaßen überflüssig, dass dieses Gucken der Animationen, man denkt sich danach immer, ich hätte gern die letzten 20 Sekunden meines Lebens zurück, weil es einfach so da passiert ja auch einfach gar nichts. Also,
das ist es eben.
Außer, hallo, yo, wie geht's? Cool, Bro. Fistbump. Alles klar. Hier, ich zeig dir mal ein Video. Oh nee, mein Internet ist down. Das ist ja auch der einzige Gag da drin. Also es gibt irgendwie, die machen so Dinge, die Menschen nur in Fernsehserien machen. So, weißt genau. du, so, die schmeißen sich irgendwie auf Sofas, haben ganz komische Garagen und laufen immer ganz viel rum, damit dieser POV-Style irgendwie auch rüberkommt, ja. Also die reden ja. nicht normal mit dir, sondern die bewegen sich so viel.
Und die reden auch nicht normal miteinander.
Nee, so redet niemand. Das ist so geskriptet alles und so, oh, ich weiß auch. Also es macht keinen Spaß, diese Dinger zu gucken. Die Personen genau. sind mir sympathisch, außer Spike. Das ist ein Depp, aber Robin ist irgendwie ein netter Charakter, aber da hätte irgendwie, weiß nicht, irgendwie hat fehlt da was. Das ist einfach
das Problem
zu lahm.
Ist,
Waffen Problem, fehlen.
Nein. Nee, also ich verstehe vollkommen, was du sagst, Micha. Das Manu. Ist das Problem. Ja. Nee, Micha meine so. Ich. Was du sagst, verstehe ich auch. Aber dass Micha das sympathisch findet, dass es halt mal was anderes ist und so. Aber das Problem ist einfach, da geht's um nichts. Mhm. Es gibt da gibt's keine Fallhöhe und es steht nichts auf dem Spiel.
Doch, doch. Also die wollen ja dieses Idol erreichen, jetzt habe ich seinen Namen vergessen. Walker.
Das Problem ist, ja, aber ihr Magnus ja. Walker, das Problem ist, dass du die ersten, ich weiß nicht, also eine ganze Menge Rennen, in denen du seine legendären Bestzeiten unterbieten sollst, du schlägst die jedes Mal um 30 Sekunden oder mehr. Mhm. Also das ist, und du sollst ein Idol schlagen, das du niemals siehst, von dem du nur diese total, also das du später schon siehst, aber am Anfang jedenfalls nicht, und von dem du nur diese total schlechten Zeiten kennst, die du eigentlich rückwärts auch wahrscheinlich noch schlagen könntest. So, also ich finde, also und wenn es, also es gibt ja keine Fallhöhe, es hat kein Gewicht, was da passiert, und es hilft dann auch nicht, dass man wirklich, dass die Leute genauso gut eine Fremdsprache sprechen könnten, die ich nicht verstehe, weil ich verstehe wirklich die Hälfte der Zeit nicht, wovon die Rede ist gerade, weil diese Leute genauso gut vom Mond kommen könnten. Ja, ich weiß nicht. Also ich fand es jetzt auch, also ich habe kein Problem damit, dass es so, also ich habe schon ein bisschen Probleme damit, dass es so pseudo cool und möchte gern witzig ist, aber das ist nicht das Problem des Spiels. Für mich ist, steht einfach nichts auf dem Spiel, und das machen dann die Cops auch klar, und die sprechen wir noch über die Sammelsachen, die Sachen, die man neben den Rennen machen kann. Also das ist zum Beispiel noch so ein, es steht in dieser Welt, gibt's auch nichts zu entdecken. Du kriegst halt nur, es gibt halt die, also alles, was
die
man
Stadt neben meinst diesen, du jetzt, die Welt an
genau,
sich.
Ja, genau, die Stadt sieht super aus. Es geil, ist vielleicht die beste Grafik dieses Jahr. Es sieht wirklich, also fotorealistisch sagt man ja immer, aber es sieht wirklich auch in Bewegung realistisch aus.
Also die
aus.
Frostbite 3 Engine ist perfekt für dieses Spiel geeignet, oder?
Ja,
und diese Spiegelungen, dieser Regen, diese Nachteffekte, also in der Geschwindigkeit ist wirklich Fotorealismus angesagt, fast
genau,
schon.
Und die vor allem auch die Farbpalette und die Beleuchtung, wie die Lichter abprallen, das sieht halt schon, es ist halt nicht so hyperreal, wie jetzt zum Beispiel Rivals letztes Jahr aussah, oder auch die ganzen anderen, die Criterion noch gemacht hatte, sondern es sieht halt wirklich fast aus wie die echte Welt. Das Problem ist, dass sie sich dann im der Design dieser Welt halt auch so sehr daran aufgegeilt haben, dass sie versucht haben, was zu bauen, was sich wirklich wie eine Stadt anfühlt, dass diese dass so außergewöhnliche Momente wie irgendwie eine Autobahnbrücke, die noch gar nicht zu Ende gebaut ist und wo man dann am Ende runterspringt, oder keine Ahnung, so wilde Abkürzungen einen Berg runternimmt, weil irgendwo die Randbebauung noch nicht fertig ist. Solche Sachen gibt's einfach nicht auf dieser Karte. Es gibt nur Straßen und Hinterhöfe.
Da lobe ich mir das Burnout Paradise, wo man irgendwie schneebedeckte Berglandschaften, aber genauso gut eine Manhattan-Innenstadt als dann auch irgendwie so ein Strandgebiet in einer Karte hatte.
Mhm. Genau.
Und das hatte Rivals ja auch, oder auch die alten Sachen. Und das ist hier alles ein Guss. Also du hast eine, ja, so ein Los Angeles-Type-Stadt, aber jedes Rennen sieht auch eigentlich relativ gleich aus. Die Berglandschaft ist nicht so viel anders. Die sieht trotzdem noch sehr städtisch aus, gell? Diese zwei, drei Kurven, die also, man da oben dann immer fährt. Und du bist immer wieder an den gleichen Stellen, und diese markanten Punkte, an denen man dann Fotos macht, die sind auch so lächerlich im Vergleich zu vorherigen Spielen, weil die überhaupt nicht markant sind. Ob du jetzt über die eine Brücke fährst oder die andere, du siehst eigentlich nie so einen richtigen Unterschied, wo du gerade bist.
Naja, okay, das kann ich so nicht ganz unterschreiben, da bin ich dann wahrscheinlich auch eher auf Michas Seite, wenn es hier darum geht, Seiten zu wählen. Aber also ich fand, die Stadt sieht wirklich toll aus. Das Problem ist nur, dass man abseits der Rennen nichts machen kann dort. Jedes dieser dieser Spiele vorher und auch jedes Burnout vorher hatte ja immer irgendwie so Nebenaktivitäten. Und hier hast du besteht jede dieser Nebenaktivitäten daraus, einen Punkt zu finden und dort eine Aktionstaste zu drücken.
Du musst ihn ja nicht mal finden, der ist ja sogar auf der Karte eingezeichnet
von Anfang doch, an. Doch, er ist nicht von Anfang an auf der Karte eingezeichnet.
Du musst man vorbeifahren,
muss schon ein bisschen näher rankommen, genau. Okay. Aber dann ist alles, sobald du diesen Punkt gefunden hast, ist alles, was du tun musst, einen Knopf zu drücken. Mhm. Beziehungsweise einen Donut drehen, was wirklich nur
zwei Knöpfe.
Es ist Vollgas und Vollausschlag auf dem Lenkrad. So, ne? Und es ist halt wirklich. Also man hat keine Lust, das zu entdecken. Mhm. Und wenn du bei Burnout oder bei Most Wanted, ich bin mir nicht ganz sicher, aber bei Rivals, da suchst du halt diese geilen Sprünge raus oder keine Ahnung. Aber hier gibt's sowas in der Regel eigentlich nicht.
Und es ist auch nicht motivierend, diese Teile zu finden.
Nö, gar nicht.
Dann findest du halt irgendeinen, was weiß ich, Interial-Differential-Airpump B.
Das du auch kaufen kannst.
Das kannst du auch kaufen für 500 Credits, weil du kriegst bei jedem Rennen genug hinterhergeschmissen. Also
genau.
Das macht
es ist eher sowas. So ein Punkt auf einer Checkliste zum Abhaken, dann hast du halt eins von 12 Teilen gefunden und kannst weitermachen. Und am Ende hast du viel, kriegst das Achievement. Aber so rein spielerisch ist es nicht interessant, diese Stadt zu erkunden. Abseits der Rennen.
Nee. Boah, da bin ich ja sowas von anderer Meinung. Also ich gebe euch recht, was diese Nebenaktivitäten betrifft. Da war jetzt bei, wollte schon Burnout sagen, Most Wanted, eine ganze Menge mehr dabei. Ja, weil es ja die ganze, weil ja auch die ganze Ausrichtung sehr viel burnoutiger war. Und ich glaube, Das ist dieses Need for Speed, das neue auch gar nicht. Das ist halt wie Underground. Und Underground hatte diese ganzen Seitenaktivitäten, hatte die überhaupt gar nicht. Sondern da gab's diese große Stadt. Das ist nett, dass man da rumfahren konnte. Man kriegt hier, der einzige Vorteil hier ist, man kann ja immer aussuchen, ob man diese Punkte direkt anwählen, ob man sich dahin teleportieren möchte oder ob man da hinfährt, dass man für jeden Schmuh, den man macht, da wird ja alles irgendwie mit Punkten versehen. Also du fährst irgendwas um, du machst einen Slide, du fährst schnell, du hast, jede Aktion wird irgendwie mit Punkten versehen. Also man kriegt da nochmal ein paar Extras. Und ich finde, also ich finde die Stadt aus zwei Gründen extrem geil. Also, dass die geil aussieht, wissen wir jetzt. Ästhetik und so ist absolut fantastisch. Leute kamen rein, als ich es gespielt habe, und gesagt, sieht ja fast aus wie echt. Mhm. Und es gibt echt so Stellen, wo du denkst, das ist Wahnsinn. Also es ist unheimlich nah am Fotorealismus dran. Also technisch schon mal so zur Seite. Es sieht wirklich extrem gut aus. Aber was mir extrem gut gefällt, also am Stadtlayout ist, dass man wirklich denkt so, okay, es gibt diese großen Straßen und man kann da so extrem lang fahren und man denkt so nach einer Stunde, man hat alles gesehen. Und dann fährt man diese Rennen und diese Streckenführung, die führt dich dann immer so an Orte und Ecken, die du vorher noch nie gesehen hast. Zum Beispiel irgendwie durch irgendwelche, also Hinterhöfe, stimmt, oder irgendwelche Firmengebiete, wo du normalerweise nicht langfährst. Und gerade beim Gymkhana oder wie das heißt, also wo man so stylisch fahren muss und so, spielt das eine echt große Rolle, weil du dann plötzlich so parkourartige Streckenführung irgendwie hast, die dann auch tatsächlich über Rampen und so irgendwie drüber führen, die halt tatsächlich irgendwie super, fand ich persönlich sehr interessant und haben mir dann auch Seiten von dieser Stadt gezeigt, die auch mal neu waren.
Irgendwo. Ja, aber das ist aber alles in der Karriere. Also das entdeckst du nicht aus Versehen so, sondern das ist dann halt diese Style-Gymkhana-Karriere. Da ist das
auf jeden Fall vorhanden. Aber es holt ja auch gerade mehr aus dieser Stadt dann irgendwie raus. Also das Schlimmste, was hätte passieren können, ist, und was machen ja einige Open-World-Rennspiele ja auch tatsächlich, dass die halt eine super coole Stadt haben, aber dass dann das Design, also dass die Rennstrecken an sich sehr schlecht designt oder sehr einfallslos irgendwie sind oder dich genau an dieselben Punkte führen, die du normalerweise beim Open-World-Spielen auch sehen würdest. Also es ist mir bei einigen Sachen passiert, ich fahre halt immer rum die ersten ein, zwei Stunden und guck mir das ganze Ding an und fange dann erst an, die Karriere zu spielen. Und es gab viele Spiele, wo das immer überall gleich war. Und hier war das wirklich so, okay, hier bin ich noch nie lang gefahren, weil man normalerweise bei 200 Sachen da auch wirklich mal vorbeifahren würde, so. Also, weil das halt wirklich so Ecken sind. Und am Anfang habe ich mich wirklich gefragt, wow, warum ist das so verzwickt? Das ist wirklich eine sehr, sehr verzwickte Architektur, also die Straßen sind ziemlich komplex aneinander gebaut, kennt man so gar nicht von Need for Speed oft, also gerade wo wir Rivals gesagt haben, Rivals hat eine sehr einfache, sehr geschwindigkeitsfreudige Streckenführung, würde ich sagen, wo du wirklich extrem viel Gas geben kannst, was diesem Spielprinzip ja auch zugute tut und das neue Need for Speed, dieses Underground-mäßige hier, ist so sehr verwinkelt und man muss halt oft auch abbremsen und da habe ich mich gefragt, ob das nicht kontraproduktiv für dieses Spiel wäre und ich habe mich am Anfang auch geärgert, dass immer die Streckenlinie auf dem Boden eingeblendet wird. Ich will sowas eigentlich am liebsten immer ausschalten und ich war später echt ganz schön froh. Geht gar nicht anders. Ja. Ey, du musst manchmal wirklich so haken, aber das ist geil, weil man sieht, man fährt dann irgendwie in so Ecken rein, wo du halt normalerweise in anderen Rennspielen vorbeifahren
würdest. Ich frage mich ja, wie das die echte Szene macht. Die haben ja keine Einblendungen. Also wie
stecken die beim Strecke? Ein Helikopter, der...
Nein. die Cops haben auch keinen Helikopter übrigens.
Das ist richtig blöd, ja, das, ja, aber darüber haben wir ja schon gesprochen. Also ich fand die Stadt bis darauf, dass sie nicht lebendig ist, fand ich wirklich gut. Mir hat die Lichtstimmung auch, aber da ist es auch wieder eigentlich eher so, die Ästhetik hat mir extrem gut gefallen. Ich fand es am Anfang sehr irritierend, dass es immer nur nachts oder früh morgens ist. Manchmal fährt man da irgendwie hin und her und plötzlich ist wieder nachts.
Man, es wird nie Tag. Ja, das muss man wissen, ja.
Aber irgendwann gewöhnt man sich dran und es ist wirklich schön. Also man fährt so auf diese Canyons irgendwie hoch und dann wird es so langsam irgendwie, dann kommt die Sonne so langsam hervor. Man hat da so eine Art frühe goldene Stunde und das ist echt, mir hat das extrem gut gefallen. Mich hat es gar nicht so gestört. Also stimmt, dass so Sachen wie Horizon, wie heißt das, Horizon 2, genau, Forza, dass es abwechslungsreicher ist. Also dass du dann verschiedene Landschaften siehst und so, aber für dieses Nightlife, für dieses Underground.
Das, was das Spiel will und rüberbringen will, das macht's perfekt.
Ja, und das meine ich. Also für dieses, ist eher so, dass mir dann so ein paar Sachen dann eher gefehlt haben. Es gibt keine Untergrundbeleuchtung bei den Autos zum Beispiel. Das habe ich schmerzlich vermisst.
Stimmt.
Skandal. Das gehört da eigentlich rein. Und wie gesagt, diese Sachen, dass man das Nachtleben ein bisschen konsequenter noch durchgestaltet. Aber für diese Stadt ist perfekt. Und gerade so diese Stellen, wo du über den Highway fährst und dann hast du links und rechts das Industriegebiet, diese Raffinerien und dann sind wirklich an diesen Türmen diese kleinen leuchtenden Punkte so, damit diese Warnleuchten, damit die man entgegenliegt, das ist total geil gemacht. Also diese Nachtstimmung haben sie echt super cool hingekriegt. Und wenn es dann anfängt zu regnen, dann ist es richtig pervers.
Ja. Nee, also es will ja auch kein Open-World-Rennspiel sein.
Oh, und die Musik. Ich liebe den Sound.
Oh Gott, die Musik. Danke, dass du es noch sagst. Ey, es gibt ein einzig gutes Lied auf diesem Soundtrack. Der Rest ist so eine Bumskirmes-Musik, das ist das schlimmste Spiele-Soundtrack, den ich je erlebt habe.
Ever. So cool.
Oh Gott, ist der furchtbar.
Och, der passt total gut zu diesem Underground-Flair. Das, so stelle ich mir.
Wie Alex gesagt hat, in deinem Test steht so ein schöner Satz: Das Spiel spricht eine Zielgruppe an, zu der sich eigentlich keiner dazu rechnen möchte.
Wobei ich sagen muss, in dem Soundtrack gibt's einen Song von Refused, glaube ich, vom neuen Album, und den finde ich auch ziemlich gut, aber das ist auch der einzige, der mir gefallen hat, muss ich sagen.
Das ist so ein Techno-Bums-Gedödel.
Das ist ja das Geile daran. Oh. Es ist ganz wenig Hip-Hop dabei, also es ist wirklich
ein einziger Track oder so, ja.
Aber das ist doch, das so viel, also so finde ich, würde man das unterlegen. Ich habe zum Vergleich dann nochmal Underground 2 von damals in die PlayStation reingeworfen. So. Und da hatten sie sehr viel Rock und sehr viel Pop drin. So. Und das fühlte sich zum Beispiel, wo ich das Spiel damals sehr exzessiv und sehr gerne gespielt habe, fühlte sich nicht so von der Musik jetzt irgendwie nicht so ganz.
Nee, zu dem ganzen Setting passt es ja auch, diese Musik. Spaß macht sie trotzdem nicht, die zu hören.
Großartig. Die ist einfach nur progressiv, die ist einfach nur laut, die ist sehr rhythmisch, und ich fand bei den, gerade so, wenn die ganzen, diese ganzen Lichtstreifen sozusagen an dir vorbeirauschen, die perfekte Untermalung. Also, da finde ich zum Beispiel, dass dann so Sachen wie heißt denn das von Rockstar, dieses Midnight Club, dann sehr noch so deutlich unpassender ist, weil da ist ja sehr viel Hip-Hop irgendwie drin. Nicht, dass ich Hip-Hop jetzt generell schlecht finde oder so, aber ich finde, das assoziiere ich irgendwie nicht so ganz damit. Ich fand das hier bei Need for Speed deutlich passender. Ist aber wirklich persönlicher
Geschmack. Ja, total.
Geschmack.
Ich hab's einfach nicht ertragen, diese Musik.
Aber man kann die Musik auch ausmachen, wenn die einen stört. Und dann könnt ihr halt da nebenher.
Witzig finde ich, dass man den Autos beim Tuning auch ein Soundsystem einbauen kann, was einfach mal gar keinen Sinn macht.
Stimmt.
Finde ich sehr cool. Das Einzige, was mich beim visuellen Tunen noch gestört hat, dass man, also ich habe dann irgendwann so einen Porsche Cayman gehabt. Der hat relativ wenig Tuning-Optionen. Also man ist gar nicht so. Es gibt klar diese Klassiker-Tuner-Karren, da kannst du wahnsinnig viel stylen und rummachen. Aber in den teureren Autos hat man dann so Bodykits und das war's dann eigentlich. Gell? Meistens hat man noch einen so einen Kotflügel, den man austauschen kann. Also
jetzt beim Golf GTI hat mich das auch gestört. Die haben irgendwie den Golf 1 da, war das auch so.
Ja. Also da ist nicht gar nicht so eine offene Tuning-Welt, wie man es erst denkt. Gell? Ist ziemlich eingeschränkt, aber gut. Dafür sieht es sehr gut aus, wenn man da mit diesen eigenen Karren
rumfährt. Auch was man mit den Lackierungen und den Decals machen kann, die man da drauf klebt und so. Das ist schon in Ordnung.
Gut, jetzt haben wir lange über dieses Spiel gesprochen. Viel geteilte Meinung. Ich finde, es gibt viel Licht und viel Schatten bei diesem Spiel. Mir hat es trotzdem Spaß gemacht und ich konnte über die Sachen, die mich gestört haben, auch hinwegsehen, weil die Sachen, die Spaß machen, auch gut waren.
Ein Stück weit ja. Also ich frage mich jetzt, also die Serie war schon mal weiter und für mich ist es insgesamt so ein bisschen ein Rückschritt, auch wenn ich tatsächlich es sehr schön finde, dass man, also für mich persönlich war das Highlight, dass sie, dass so die Autos wieder der Star sind und dass man wirklich sich so ein Auto rauspicken kann und dass man dann halt auch wirklich hegt und pflegt und wirklich dann auch minutiös da daran rumschraubt, beziehungsweise auch das gestaltet und so. Das hat mir wirklich auch sehr viel Spaß
gemacht. Ja, und dass man wirklich mit einem Anfängerauto alle Rennen fahren kann, das finde ich auch geil.
Genau.
Also der Fokus ist nicht auf den Autos wie bei Forza oder so, sondern auf dem Auto, auf deinem Auto. Das hat mir auch gut gefallen.
Ja, genau. Ich glaube, ich finde es schwer, das zu empfehlen. Also ich glaube, man muss Bock auf dieses Underground-Zeug haben. Dann sollte man sich das mal angucken. Vorausgesetzt, man stört einen mit diesen Always-On nicht. Das ist wirklich mein, das ärgert mich auch, weil das hat ja nicht mal was mit dem Spiel zu tun. Das ist einfach irgendwie so eine Entscheidung, die wahrscheinlich widerwillig teilweise
getroffen wurde.
Ja, und du merkst ja auch an den Entschuldigungen, die es danach gab, weil natürlich finden viele Leute das blöd, dass die Entwickler sich da total dumme Gründe aus den Fingern saugen müssen, die ihnen wahrscheinlich die Marketingabteilung diktiert. Und das ist einfach ein bisschen schade. Das verwehrt dem Spiel dann auch einfach so eine Langwertzeit, weil ich glaube, in 2 Jahren spielt das halt natürlich auch kein Mensch mehr, weil dann natürlich das nächste Lieferspiel kommt. Und es ist schade, dass ich das nicht so jetzt wie Underground 2 zum Vergleich mal rausholen kann oder nochmal weiterspielen kann oder vielleicht spiele ich irgendwie bis Level 40 und habe dann irgendwann später Bock, dann doch nochmal das ganze Ding auszureizen. Das geht dann einfach nicht, wenn Always On. Und lass mich nicht lügen, bei Rabbids war das ja optional, ne? Also da war das ja kein Zwang.
Genau.
Ne?
Ja. Genau.
Also ich würde auch. Man kann doch auch so eine Welt bauen, wenn man, also Multiplayer-Option ist ja geil, aber warum dieser Zwang? Vor allen Dingen, ne? Mich interessieren diese Leute da auch überhaupt gar nicht.
Es darf ja gerne in dem Online-Modus anfangen, aber wenn die Verbindung abkackt, dann fahr halt offline weiter und dann kannst du es auch in 10 Jahren noch spielen, weißt du? Also so viel Fairness sollte gegenüber den Spielern schon da sein.
Irgendwie. Also in der Regel wird dann ja so die Always-On-Pflicht nach einer Weile rausgepatcht, wenn es keine Server mehr gibt.
Ja, aber dann gibt es halt keine Server, wo du den Patch runterladen kannst und dann ist deine Version auch.
Wenn du die auf dem Flohmarkt kaufst in 20 Jahren, geht's nicht mehr.
Genau. Das ist halt kacke. Und das ist halt einfach schade. Und ich glaube, gerade Need for Speed, also das ist eine lange Reihe und es gibt halt Leute, die gehen auch gerne mal die ganze Reihe durch, manchmal auch rückwärts oder so und
der Hidden Gem Podcast in 20 Jahren, der kann dann nicht mehr sagen, Gott sah das gut aus damals, ich kann es leider nicht mehr spielen. Das erste Fotorealismus-Spiel, genau.
Ist echt schade. Also vielleicht bringen sie ja wie bei Rivals nochmal so eine Sonderversion raus, wo der ganze Download-Shit noch mit dabei ist und dann ist es dann von vornherein. Also dann kassieren sie zwar nochmal ab, aber das wäre dann wenigstens besser als nichts. Aber ich finde es halt schade, weil es ist halt irgendwie voll geil, jetzt nochmal das erste Need for Speed auszupacken für 3DO oder PlayStation 1. So. Das ist cool, dass es halt läuft. Und man spielt es nicht lang, aber es ist halt einfach ein cooles Stück Spielgeschichte. Damit hat halt irgendwie alles angefangen. Und wenn man sich jetzt überlegt, das ist wie mit World, ne, dass man Need for Speed World jetzt, ich wollte mir das immer mal angucken, das gibt's halt nicht. Das ist einfach schade, die Always-On-Geschichten oder Online-Sachen. Insofern, naja. Aber davon ab, ich glaube, wenn man Bock auf dieses Underground-Ding mal reingucken,
Das ist schwierig. Man kann es einfach nicht empfehlen, finde ich. Es ist für Grafik-Fetischisten ist es ein Muss, würde ich sagen. Leute, die aber ein gutes Need for Speed spielen wollen, sind mit den beiden Vorgängern deutlich besser bedient.
Also da bin ich halt zum Beispiel auch anderer Meinung, weil ich habe mit diesem Spiel jetzt mehr Spaß gehabt als mit den vorherigen Need for Speeds. Ich hatte aber auch mit The Run unheimlich viel Spaß, deswegen zählt meine Meinung dafür.
Okay, alles klar. Frage
beantwortet. Das ist aber wirklich schlecht so, aber ich fand die Idee halt geil. Aber die ich glaube, bei Need for Speed hier finde ich mal die Sachen gut, die andere drauf finden.
Mir fehlt Criterion hier einfach, glaube ich.
Es ist halt aber eben halt auch das, aber vielleicht muss man da auch mal runter, weil es ist halt kein Criterion-Spiel, ne? Also, das war es von vornherein nicht. Ich finde diesen Vergleich dann auch immer ein bisschen unfair, weil.
Nee, gar nicht so sehr. Also, ich habe jetzt keinen Burnout erwartet. Das darf ruhig autark von Burnout stehen. Aber ich finde auch diese Inszenierung und dieses Fahrgefühl, das kriegen die einfach immer noch ein bisschen besser hin. Gerade so, dass dieses Auto auch irgendwie kaputt gehen kann, dass die Cops dich irgendwie verfolgen. Das haben die damals besser
hingekriegt. Ja, das mit den Cops, das ist keine Frage. Das war bei Rivals.
Das fehlt mir einfach. Aber es hängt natürlich auch so ein bisschen vom eigenen Erwartungen ab. Ja.
Dieses Krachen, wenn man einen Unfall baut, das ist diesmal auch nicht besonders schockierend. So,
man will ja auch keinen Unfall bauen in diesem Spiel. Also das im Gegensatz zu einem Burnout ist es ja total kontraproduktiv, da überhaupt irgendwie ist, gehört da gar nicht mit dazu. Also
richtig, aber wenn es knallt, dann soll es mich bitte auch schütteln am Controller, damit ich weiß, dass ich was falsch gemacht habe. Ja. So.
Also ich stehe ja voll auf geile Crashes, aber dann muss es ja auch irgendwie Spielelement sein, wie bei Ridge Racer Unbounded oder so.
Weißt ja, du, aber schau, Most Wanted war es doch auch einfach viel schockierender. Also da blieb dir wirklich die Luft weg, wenn du dann doch in den Gegenverkehr reingerauscht bist. Und dann, na klar, bist du nach zwei Minuten, nach zwei Sekunden auch wieder in der Fahrtrichtung
da
wieder
auf halt die Strecke gesetzt. Da war halt schade, dass die Modelle nicht so kaputt gegangen sind, gell?
Ja. Ja, aber dieser Effekt, irgendwo reinzukrachen, der war einfach noch viel, viel intensiver. Also.
Ja. Aber Rivals war trotzdem besser, fand ich schon.
Ja, fand ich auch definitiv. Aber ja.
Ich würde ja Hot Pursuit 2 empfehlen. Auf der Wii U ist es echt ein geiles Spiel.
Hot Pursuit?
Ja.
Nee, das heißt noch Most Wanted.
War das Most Wanted? Ja, aber das war auch diese Verfolgungsgeschichten.
Ja, genau. Das war doch das mit diesen Tafeln und so, ne?
Ja, genau.
Genau, ja.
Nee, ich meinte schon Hot Pursuit.
Nee.
Most Wanted. Also Most Wanted war doch das vorletzte, vor Rivals.
Genau. Das war auch
noch Katarine. Doch, ja, Most Wanted. Most Wanted hat das einer von euch mal, also ich habe das erst ein halbes Jahr nach
Most Wanted gespielt. Hier hinter mir steht's, ja.
Da kannst du tatsächlich, das haben sie mit DLC komplett versaut, weil jedes Auto, was da rumsteht, an das du ranfährst, ist dann irgendwie nur noch zum Kaufen. Hm. Also es macht überhaupt keinen Spaß, die Stadt zu erkunden, weil jedes zweite Auto, was du siehst, ist
ja, ja. Mit DLC. Aber Stadt erkunden war bei, also ich fand ich bei Need for Speed nie so spannend irgendwie.
Nee.
Naja. Gut, yo Bros, check this out. Nochmal hier eine Bumpfist zum Ende. Ich finde ja, die Bumpfist wird leider sehr in Mitleidenschaft gezogen. Das ist ja die hygienischste Form der Begrüßung und ich arbeite ja seit Jahren daran, das offiziell als deutsche Begrüßung einzuführen und dieses Spiel macht diesen Fortschritt um Jahre zurück,
ja.
Weil die wieder uncool geworden ist. Naja. In diesem Sinne, wir arbeiten weiter daran. Brofist for Life. Ich danke dir für diesen Besuch, lieber Alex.
Sehr gerne, ja.
Man kann deinen Testartikel natürlich auch auf eurogamer.de dazu lesen. Haben wir natürlich auch verlinkt.
Heute liest doch keiner mehr.
Doch, natürlich. Nach diesem Podcast will man doch noch wissen, was du geschrieben hast. Und Micha, bis morgen.
Alles klar, bis morgen. Wir sind raus.
Tschüss. Check this out. Tschüss. Das war viel zu Hip-Hop. Check this out. Sagen die gar nicht. Tschö.
Tschüss.